Hallo, hier ist Bibletunes. Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein im Gespräch über aktuelle Entwicklungen in Israel. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder Fokus Israel. Heute mit einer ganz besonderen Sendung, denn Asaf Ze'evi und ich, wir haben einen besonderen Studiogast heute. Ihr könnt euch auf eine spannende Sendung gefasst machen, denn das erste Mal in diesen 2 Jahren, wo wir mit Fokus Israel unterwegs sind, haben wir einen Palästinenser zu Gast, nämlich Sultan Asavari. Lieber Sultan, du bist uns schon zugeschaltet aus deinem Studio. Wir begrüßen dich ganz herzlich in unserer Sendung.
Vielen Dank, Detlef. Danke, Detlef. Danke, Asaf. Es freut mich sehr, mit euch hier zu sein.
Hallo.
Asaf, davon haben wir immer geträumt, dass das mal möglich ist, oder? Wir haben immer spaßeshalber gesagt, so wir zwei sind so als der Jude und der Heide unterwegs. Und als wir mit Sultan mal gesprochen haben vor längerer Zeit, haben wir gesagt, irgendwann müssen wir mal gemeinsam was machen. Der Jude, der Heide und der Araber, der Palästinenser, alle in einer Sendung. Und das vor dem Hintergrund jetzt unseres Themas und auch der aktuellen Situation im Nahen Osten, der 2 Jahre, die jetzt hinter uns liegen, der 7. Oktober, der die ganze Region, ich sage jetzt mal gelinde gesagt, bewegt hat. Das ist ein wichtiges Thema. Aber lieber Sultan, wir wollen dich zu Anfang mal vorstellen, wer du bist, was du machst, und du wirst auch von dir erzählen, auch von deiner Arbeit erzählen. Asaf und ich haben so ein paar Fragen vorbereitet, aber dann wird es in dieser Sendung vor allen Dingen darum gehen, dich kennenzulernen und wie du unterwegs bist mit Menschen. Und das können wir schon sagen, dass das Thema Hoffnung und Versöhnung ist für dich ein ganz, ganz großes Thema. Und das wird, denke ich, auch Mittelpunkt und Zentrum dieser Sendung sein. Darauf freuen wir uns sehr. Sultan, ich versuche mal, wir kennen uns schon lange, Sultan. Wir haben uns in Zürich kennengelernt. Ich war damals Dozent am ISTL, habe verschiedene Fächer unterrichtet und du warst tatsächlich mein Student. Ja? Saß da irgendwo im Raum, hast, glaube ich, fast kein Wort Deutsch oder Schweizerdeutsch gesprochen. Aber du konntest zumindest gut Englisch damals schon, neben deiner Muttersprache Arabisch. Und so war ich dann froh, deine Arbeiten zum Beispiel oder auch deine mündlichen Kommentare zumindest in Englisch zu verstehen. Das war so der Beginn auch unserer Freundschaft, des Kennenlernens. Wir sind dann über die Jahre zusammen unterwegs gewesen in verschiedenen Kontexten. Und ich sag gleich noch, oder nachher noch ein bisschen was zu deiner Arbeit. Aber zunächst mal so ein paar Eckdaten, die ich von dir weiß und die man auch im Internet über dich findet. Du lebst heute mit deiner Familie in der Schweiz, aber du kommst ursprünglich aus Jordanien, aus der Nähe von Amman. Das kannst du uns gleich noch ein bisschen besser erklären. Und du bist dort in einer muslimischen, palästinensischen Familie aufgewachsen. Dann hast du als Jugendlicher eine Art Radikalisierung erlebt und danach eine persönliche Begegnung mit Jesus in Jordanien und hast dich sozusagen zum Christentum bekehrt. Das hat dein Leben komplett verändert, grundlegend verändert. Das hat aber auch dazu geführt, dass du Jordanien verlassen musstest. Du musstest fliehen und bist dann in die Schweiz gekommen. Und das ist dann dieser Teil der Geschichte, wo wir uns dann später in Zürich kennengelernt haben. Da hast du dann Theologie studiert und begonnen, Menschen zu begleiten, die auf der Suche nach Hoffnung, Heilung und Versöhnung sind, gerade im muslimischen Kontext. Und das ist auch deine Mission heute. Und darin siehst du deine Aufgabe. Dafür setzt du dich im Rahmen deiner Arbeit mit deinem Verein Peacemaker Catalyst mit großer Leidenschaft ein. Du baust Brücken zwischen Kulturen, Nationen und Generationen und du ermutigst Menschen im Einzelnen in Einheit, Liebe und Frieden zu leben. Außerdem bist du, das kann man auch nachlesen, noch Mitglied des Vorstands der Schweizerischen Evangelischen Allianz und im Moment auch Teilzeitpastor einer lokalen Gemeinde in der Schweiz. Das sind schon mal einige Infos. Und da wird schon deutlich, Sultan, du hast wirklich ein bewegendes Leben hinter dir. Wie alt bist du heute?
40 Jahre alt.
40 Jahre und da, so viel passt da schon in dein Leben rein. Also ich bin 56 und ich habe bei weitem nicht so viel erlebt und da war ja auch sehr viel Dramatisches dabei, muss man sagen. Und vielleicht steigen wir da mal ein, also diese Eckdaten, die ich jetzt genannt habe, da hat man schon ein bisschen rausgehört, boah, da ist viel los gewesen, aber da war ja auch vieles an Dramatik. Kannst du uns nochmal hineinnehmen, so in diese Zeit ganz kurz, also diese, ich sag jetzt mal, zwischen Radikalisierung für den Islam und dann eine, ja, ich will schon sagen, eine radikale Umkehr, Wegkehr davon und Hinkehr zu Jesus, zu dem Gott des Christentums, Fragezeichen. Wie ist das passiert?
Ja, mein Glauben als Muslim, erstens vielen Dank, Detlef, für deine Worte, Vorstellung. Es war sehr schön, dich kennenzulernen in ISDL und auch hinaus später mit Bible Tunes, Freunde zu sein, unterwegs zusammen zu sein. Das schätze ich sehr. Vielen Dank. Und auch dich, Asaf. Unsere Begegnung zusammen, ich glaube, war zum ersten Mal bei einem Fest von Bible Tunes. Auf diesem Tisch warst du und wir haben uns auf Arabisch unterhalten sogar. Ja. Genau. Ich glaube, wir haben auch sogar arabische Witze erzählt.
Das ist richtig. Ich erinnere mich sogar an die Witze.
Ich habe kein Wort verstanden.
Genau. Ah, wirklich?
Und ich erinnere mich auch noch daran, dass wir mit dem Gespräch nicht gut aufhören konnten und deswegen du gesagt hast, okay, dann kommt mal zu mir. Und wir sind wirklich dann zu dir gekommen, heim, zu euch, also zwei Ehepaare.
Ja, ehrlich gesagt, es hat mich so gefreut, als ich dich kennengelernt habe, unser Gespräch zusammen. Und ich habe dich eingeladen, zu uns zu kommen und das war spät und ich dachte, die kommen nicht. Aber du und deine Frau habt tatsächlich bei uns eine Pause gemacht. Wir haben gut Zeit zusammen verbracht mit unseren Frauen und das war sehr schön. Auch wertschätzend. Genau, und dann später bei dir im Büro in Winterthur. Genau, und so, Gott hat die Beziehungen hier gebaut und sein Finger da drin in die Geschichte. Genau, und zu deiner Frage, Detlef, ich habe Islam nicht gewählt als Religion. Ich bin halt in eine palästinensische, muslimische Familie geboren. Das war nicht mein Entscheid. Und dass ich radikalisiert wurde, das war einfach der Zufall. Ich war bei einem Freund zu Hause, ich habe Musik gehört, ich habe ein normales Leben geführt, wie die Teenager hier in Europa, muslimische Teenager. Und ich versuchte, meinen besten Freund zu halten, dass er nicht in der Moschee geht. Und dann hörte ich, wie seine Schwester erklärt, jetzt sagt die Mutter, das Sultan ist nicht gut für meinen Bruder. Der nimmt ihn weg von Allah. Und deswegen habe ich mich entschieden, ich gehe wegen meinem Freund in der Moschee. Und dort wurde ich eingeladen und den ersten Treffen über, wie Allah uns quälen werde. Versen von der Koran, von der Sunna, wenn wir nicht beten. Und ich habe mich entschieden, ich bete regelmäßig, weil wir Musik hören, wie er uns quälen werde. Und dann habe ich entschieden, ich höre keine Musik. Ich habe Schluss gemacht mit meiner Freundin. Und dann war es am Ende nicht genug, trotz das alles, dass ich im Himmel komme. Gott der Islam gibt keine Sicherheit, dass man im Himmel kommt. Und dann gab es dieses Tür, wenn ich für Allah kämpfe und sterbe, dann komme ich 100% im Himmel. Und hier siehst du einen Jünger oder ein Teenager, der 16 Jahre alt, plötzlich entscheidet sich, ich will für Allah sterben, ich will anderen umbringen, nicht weil ich die Menschen gehasst habe, nein, weil ich wollte im Himmel kommen. Und das motiviert viele Muslime. Und das war meine Motivation. Ich habe mich radikalisiert, ich begann regelmäßig zu beten, ich habe mich entschieden, im Krieg zu gehen im Irak, und für alle zu kämpfen und dort zu sterben, weil ich will im Himmel gehen. Ich will nicht unter dieser strafende Gott kommen und in der Hölle landen. Und das war ganze meine Motivation. Ich muss es zugeben, ich habe die Juden gehasst, weil ich bin in Jordanien geboren, in einem Asylzentrum und ich war von dieser Hass geprägt. Wir haben alles verloren in Jerusalem. Das sagt Großmutter, alle Nachbarn. Sogar auch in der Moschee, jede Woche flüchtet man die Juden und alle, die nicht Muslime sind. Und da merkst du, dass die Kultur hat mich mit das alles geprägt. Und aber nicht nur die Juden, ich habe die Jordanier auch gehasst. Weil ich war als Zweiklasse Einwohner in Jordanien. Und so für mich war mein Leben schon geprägt, mit Hass für die Juden, für Jordanier und der Sehnsucht, wie meine Mutter, Großmutter immer sagt, wir möchten zurückgehen, wir wünschen uns zurückzugehen, wir warten, es kommt der Zeit, wo wir zurückgehen werden nach Jerusalem. Und dann kommt mehrere Begegnungen, ein Christ, ein Ältester in einer Gemeinde in Jordanien, wo mein Vater bei ihm in der Baustelle gearbeitet hat, er sagt, komm, als ich meinen Vater besucht habe, sagt er, Sultan soll zu uns zum Mittagessen kommen mit mir und meiner Frau. Liebe, Wertschätzung habe ich bei ihm erlebt. Aber später durch ein Gespräch, wo eine Christin antwortet auf die Frage, mein Onkel, warum konvertiert sie nicht zu Islam? Und sie sagt, wie kann ich Gott der Liebe verlassen und einen Betrüger folgen? Und dann zitiert sie von Matthäus 5, liebt eure Feinde, betet, die für euch verfolgen. Oder sagt sie, wenn du mich jetzt zwingst, zum Islam zu konvertieren, dann sage ich, ich konvertiere jetzt gleich, aber im Herzen glaube ich immer noch an Jesus. Und dann zitiert sie von Offenbarung 3, dass Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und anklopfe. Wer mich hört, rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein, dass Gott uns die volle Freiheit gibt, ihn zu akzeptieren oder nicht. Und das im Vergleich zu das, was steht im Surah 9, dass wir müssen als Muslime alle bekämpfen, bis sie zu Islam konvertieren oder wir bringen sie um oder uns Geld bezahlen. Aber auch die ganze von den Zeiten von Mekka, wo friedlich über Liebe oder über Freiheit spricht, für alle zu glauben, was sie möchten, wie in Surah 109 steht, zu anderen umzubringen, zu zwingen, Muslime zu werden. Das hat mich geführt zu suchen, kann es sein, dass Gott, dass Jesus ist der wahre Gott, weil er spricht von Liebe, er ist wie ich als Vater und Gott der Islam sieht allen Menschen seine Feinde, Fremde, außer die Muslime. Und das hat mich bewegt, nachzusuchen, Videos anzuschauen, den Vergleich zwischen beiden Religionen. Und da war der erste Video, ist es ein Gott oder drei Götter? Und für die Muslime glauben wir, dass die Christen durch den Koran, dass die Christen an drei Götter glauben. Und was für eine dumme Idee, dass man an drei Götter glaubt. Oder die Juden sind nah zu uns, weil sie glauben genau wie wir an einen Gott, aber die Juden an drei Götter. Gott, seinen Sohn und Maria noch dazu. Und da dieser Video hat es ganz klar erklärt, dass es einen Gott gibt und dass es geistliche Sohnschaft, keine richtige körperliche Sohnschaft und Fehler im Koran. Und dann habe ich Gott, der Schöpfer, gesagt, der Mann sagt, dass du Jesus bist, dass du uns liebst. Wenn du Jesus bist, dann komm und heile mich. An dem Moment habe ich für 4 Jahre unter Schmerzen im Gelenken, die mehrmals in der Woche kamen, 2-3 Mal gelitten und die Ärzte wussten nicht, warum. Und ich habe ein Wunder erlebt. Ich habe erlebt, wie Elektrizität, kaltes Wind durch meinen Körper gegangen. Und ich wurde geheilt durch dieser Gott, der Jesus heißt. Und ich habe zu dem Schöpfer gesprochen. Und mehrere Tage habe ich recherchiert, geschaut und mit Gott gesprochen. Und am Ende habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin radikalisiert worden, weil ich will im Himmel gehen. Sicherheit gibt es nicht. Aber als ich Jesus in mein Leben eingeladen und ihm mein Leben gegeben habe, ich wusste, ich habe gespürt, wie Elektrizität durch meinen Körper kam. Ich habe viel Film gesehen, Sachen, die ich im Namen Allah getan, die nicht stimmten mit Gott. Und ich begann zu heulen, zu weinen, Gott, vergib mir für das. Und ich wusste, wenn ich jetzt sterbe, ich komme im Himmel. Ich habe ein Wunder erlebt, dass das, was ich dafür kämpfen musste, sterben musste als Muslim, als Geschenk bekam. Mit Sicherheit im Herzen. Ich habe keinen Podcast von Bible Tunes gehört oder irgendeinen anderen, der mir sagte, wenn du das machst, dann hast du die Sicherheit, dass du im Himmel kommst. Nein, ich habe es von Gott, ein Wunder erlebt im Herzen. Ich gehöre zu ihm, ich komme im Himmel. Und das hat mein Leben verändert und darum bin ich Christ geworden.
Wow, vielen Dank, Sultan, für diese ausführliche Beschreibung. Sehr bewegend. Du hast uns da so mit reingenommen, sehr lebendig. Mir kommt das fast so vor wie die Geschichte von Paulus, Shaul, Saulus in der Apostelgeschichte, erst radikal gegen die Christen und dann eine Jesusbegegnung und dann Heilung erlebt und dann diese Umkehr. Diese krassen Geschichten, die sind nicht normal. Das erlebt nicht jeder Mensch so, aber ich glaube, du musstest das so erleben. Jetzt hast du uns da gut reingenommen in deine Geschichte, in dein Setting, wo du dich vorgefunden hast. Und das ist ja wirklich ein Wunder. Also dieses Erlebnis dann zu haben, diese Erkenntnis auch zu bekommen, und dann zu sagen, okay, ich treffe jetzt auch diese Entscheidung, das ist ja für dich in deinem damaligen Kontext, du warst ja immer noch in diesem Kontext, in dieser Familie, umgeben von diesen Freunden, du warst ja ziemlich alleine auch auf weiter Flur, was ja so erstaunlich ist, wenn ich dich jetzt sehe, Sultan, mit 40, denke ich so, hey, was ist da jetzt in diesen Jahren passiert, auch also von dieser Radikalisierung, Indoktrinierung, die du ja auch hattest, was für dich alles so klar war, ist das plötzlich vom einen Tag auf den anderen, hat sich das wie bei Paulus, sage ich mal so, komplett umgedreht und dann war plötzlich alles klar, was ist Lüge, was ist Wahrheit, so habe ich es jetzt bei dir empfunden, also nimm uns doch nochmal mit hinein, so vielleicht in so ein paar Eckpunkte, wie ist das dann passiert, dass für dich dann klar war, du bist jetzt tatsächlich ein Jesus-Nachfolger in deiner Kultur und was hat das dann für Auswirkungen gehabt?
Ja, der ganze klare, die Kultur, ich bin in meiner Familie akzeptiert, weil ich Muslim bin. Wenn man von dem Islam austretet, dann hat man fast alle Beziehungen oder nach dem Gesetz oder nach dem Scharia hast du alle deine Beziehungen verloren, hast du kein Recht mehr auf Erbe, kein Recht mehr, Teil dieser Familie zu sein. Und da Verfolgung, was begann Verfolgung, ich musste flüchten. Und dann in der Nachbarland, Syrien, Damaskus, habe ich viel in der Bibel gelesen. Und dann stöße ich plötzlich auf 1. Mose 12. Diese bekannte Stelle, wo Gott ruft Abraham oder Abraham, dass er aus seinem Heimat seine Verwandtschaft sehen, in das Land, das er ihm zeigt. Und dann Gott sagt, dass er, die ihm segnen werden, gesegnet und ihm fluchen werden, verflucht. Und diese Stelle, wo Gott sagt, dass ihm dieses Land gibt, dass Gott ihm dieses Ort gibt, so ein Wunder passiert plötzlich in meinem Herz. Ah, Moment, ein Aha-Moment. Gott, der Schöpfer, ruft Abraham und sagt, komm hier und ich werde dir dieses Land geben und die dich segnen, gesegnet werdet. Und für mich war es, warum glaube ich immer, habe ich immer geglaubt, das ist unser Land und es ist unser Recht, sie wieder zu nehmen, auch mit Gewalt. Okay, Gott, das ist dein Land. Wenn du sagst, es soll so sein, dann soll es so sein. Und plötzlich hatte ich so Offenbarung, Erleichterung in meinem Herz, auch mit dieser Offenbarung. Und ich wusste, okay, loslassen. Und das war nicht anstrengend, Detlef. Es war wirklich leicht, weil mit Gottes Stimme war plötzlich Freiheit hier. Und ich habe am Anfang gesagt, hey, ich habe auch Hass gegenüber Jordanier gehabt in meinem Herzen, nicht nur Juden. In dieser Begegnung mit 1. Mose 12, 1 bis 3, Gott hat dieser Hass, weil sie haben mein Land gestohlen, weggenommen. Und das Zweite, plötzlich erinnere ich mich an Sachen oder Geschichten, die ich gehört von meinem Vater, von Jordanier, was Palästinenser getan haben gegenüber Jordanier. Und da plötzlich die zweite Offenbarung war, was ich als Rassist empfunden in Jordanien, was ich von die ganze Unrecht, die ich erlebt habe, geschlagen von Polizisten oder im Gefängnis mit Unrecht im Gefängnis geschickt wurde, das war alles Konsequenzen für das, was die Palästinenser am Anfang in Jordanien getan haben. Und hier begann ich Buße zu tun für das, was die Palästinenser getan in Jordanien. Ich begann dankbar zu sein, Gott zu danken, dass ich in Jordanien geboren bin, aufgewachsen bin für das Land, für den König, für die Regierung, die ich vorher als Muslim verflucht, die ich vorher als Muslim gewünscht von Gott, dass Gott diese Regierung verändert und eine muslimische Regierung bringt oder die radikal muslimische Regierung bringt, statt die Regierung heute. Und so, da kam mit seinem Wort eigentlich Veränderung und es hat begonnen mit den Juden, dann Jordanier. Und nach das hat niemand gewusst, dass ich Palästinenser bin. Ich habe fast nicht darüber gesprochen, weil ich habe mich geschämt für das, was die Palästinenser in der Nachbarländer, in Jordanien, in Libanon gemacht haben. Und da ging es Jahre vom Prozess, bis Gott mir diese Heilung geschenkt hat, dass ich für meine Leute, für mein Volk stehen darf im Gebet und dass sie auch dürfen Jesus begegnen. So, meine Frau, ich ging wieder zurück nach Jordanien, wurde ich abgelehnt von der Familie, die Großmutter, der nächste Person zu mir in der Familie, sie hat abgelehnt, mir ihre Hand zu geben. Sie sagt, du bist nicht mehr mein Enkelkind, wenn du nicht zurückkehrst zum Islam. Und das habe ich sicher einfach gesagt, nein, das mache ich nicht. Nach all das, was ich weiß, kann ich das nicht tun. Und dann hieß es, dann bist du nicht mehr mein Enkelkind. Viele Verwandten haben mich bedroht, ich darf nicht in ihrem Umgebung gehen. mein Vater ist zu mir gestanden, trotz dass er Muslim war, mich geschützt. Und genau, und dann später meine Frau wurde umgebracht und ich musste entscheiden, nach meinem Vater sagte, wenn du ein Mann bist, dann bleib hier und sag, dass du Muslim bist. Dann werden sie dein Schwiegervater für das, was er getan hat, mit dem Todesstrafe bestrafen. Und was macht Gott? Ich sehe ein Bild vor meinen Augen, mein Schwiegervater Blut auf seinen Händen und ich wusste, dass der Tag kommen wird, wo er das sehen wird, dass er seine eigene Tochter umgebracht hat und dann braucht er Vergebung. Und wer kann das tun, außer dass er Jesus begegnet? Und für mich war es, nein, ich will nicht. Der Tag wird kommen, dann wird er Jesus brauchen. Und ich habe mich entschieden, ich gehe raus oder ich flüchte von Jordanien. Ich gebe meinen Glauben nicht auf, weil was bekommt man, wenn man seinen Glauben verleugnet und als Muslim sowieso. Genau, die ganze Qual und die ganze Angstbeziehung zu Allah, der überhaupt, sag ich mal, der nicht der wahre Gott ist.
Also ich sitze hier, mein Kinn, obwohl ich deine Geschichte kenne, mein Kinn ist irgendwo am Boden, ich muss es wieder sammeln und es geht absolut unter die Haut, wie tief alles sich bei dir von Anfang an vermischt hat. Also du bringst hier in eigentlich einer biografischen Geschichte, und das war eine Antwort auf Detlefs zugespitzte Frage über deine Umkehr, du bringst da Suren, die Nakba 48, Geopolitik, den Anspruch auf das verlorene Land, du bringst 1. Mose 12, Schwiegervater, Oma, die einen ausschließt. Also, wie tief in deinem DNA, schon bevor du auf die Welt kamst, ist dieser verdammte Konflikt drinnen und wie grenzenlos er sich zusammen mit der Religionsfrage tief in deine Identität und Biografie sich eingenistet hat, das ist unvorstellbar. Ich möchte einen zeitlichen Sprung machen, aber immer noch bei dieser Verflechtung von all diesen Lebensbereichen und Schichten in deiner Seele und zum 7. Oktober 23 gehen. Kannst du dich daran erinnern, wo dich die Nachricht erreicht hat? Und die vielleicht noch größere Frage, was hat es in dir ausgelöst an dem Tag?
Ich war mit meinen zwei Töchtern in Jordanien an diesem Tag. Ich habe an diesem Morgen haben wir die Schweizer Botschaft besucht von draußen und meine Tochter hat ein Bild gemacht und die Polizei ist auf uns losgegangen. Warum macht ihr das? Sie waren außer sich und dann sie erklärten, dass die ganze Situation momentan sehr schwierig, muss man vorsichtig sein. Und ich habe nicht genau verstanden, warum. So ging ich im Wastel Ballad, im alten Stadt in Amman, und dann ich sehe, wie Leute Süßigkeit verteilen, ich sehe, wie in jeder Lade Al Jazeera läuft und habe ich gefragt, hey, was ist passiert? Und dann haben die Leute fröhlicher erzählt, was die Hamas tut. Und da war ich erschrocken, zutiefst erschrocken, weil für über 12 Jahre konnte ich nicht nach Jordanien. Meine Frau wurde durch ihren eigenen Vater umgebracht. Und für mich war es das, was Hamas getan hat, es ist fast ein Trauma in mir gewickt, auch fast habe ich den Hoffnung verloren, dass Muslime verändern werden können und zu Glauben kommen. Ich habe vergessen, wo ich kam eigentlich, dass ich von diesen Menschen entstand und Jesus begegnet. Aber für mich war es sehr traumatische Erfahrung in Jordanien, zu sehen, dass plötzlich Menschen zelebrieren, Tod, Vergewaltigung, Kinder brennen. Ich habe mich gefühlt im falschen Ort, im falschen Film. Und ich habe mir gewünscht, dass ich nicht an der Zeit in Jordanien gewesen oder ich werde auch nie wieder hierher kommen. Es gibt keine Hoffnung. Weißt du, ich habe mich wie ein Jude gefühlt, ehrlich gesagt. Ich habe die Frauen als meine Geschwister gesehen, die Kinder, das haben sie. Ich glaube, es ist die Trauma, die Israel, die ganze Nation erlebt hat, aber auch meine eigene persönliche Trauma, dass ich flüchten muss, weil ich an Jesus glaube. Dass, wie du sagst, dass die Großmutter sagt, du bist nicht mal mein Enkelkind. So dieses Unmenschen, Menschen zu Unmenschen werden in einem Moment, das hat mich schockiert. habe meinen Bruder besucht und die in jedem Haus Al Jazeera war am Laufen. Und ich konnte meinen Wut nicht zurückhalten. Ich musste diese Themen öffnen. Hey, was zelebriert ihr da? Was findet ihr? Hey, und sie wünschen, dass Gott die Palästinenser der Sieg gibt und sagt, was für ein Sieg? Habt ihr nicht gesehen, dass Frauen vergewaltigt wurden? Und einigen begann wirklich das zu sagen, hey, das ist berechtigt. Sie mussten sich verteidigen. Sie waren in einem großen Gefängnis. Und das hat mir einfach immer mehr in der Wut auch getrieben und darüber mehr zu diskutieren. Wie wäre es, wenn jemand jetzt reinkommt, eure Kinder schlachtet, die Frau vergewaltigt? Und da merkte ich am 7. Oktober, ich könnte nicht neutral bleiben. Es ist einfach in mir dieser Wut und die ganze, auch mein Vertrauen tatsächlich in Gott, dass er Menschen verändern kann, war am Spiel. Und ich musste selber zurechtfinden. Ich konnte mehrere Tage nicht beten. Ich habe geweint. Mit meinen Kindern haben wir, meinen Tochtern haben wir jeden Tag Zeit genommen, Gebet zusammen. Wir haben geweint. Wie können wir so in dieser Gesellschaft weiterkommen? Wie können wir noch Hoffnung haben, dass diese Menschen verändert werden? Und dann kam ich zurück mit diesem Gefühl und ich habe einfach mit vielen Menschen darüber gesprochen. Das, was passiert, ist der Teufel. Er macht es, um das, was Gott tut, im Nahen Osten zu zerstören. Diese fast Erweckung unter Muslime, dass sie zu Glauben kommen, die Versöhnung zwischen den arabischen Nationen und Israel, das geht alles zu Ende und muss man was tun. Ja.
Sultan, ich danke dir sehr für diesen Einblick in deine Seele. Du hattest mir das zwar erzählt gehabt, aber so im Detail und was auch vor allen Dingen bei dir abgegangen ist und das verstehen wir jetzt aufgrund deiner Biografie und deines Erlebens, das ist wirklich, das ist so wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast. Das ist die Botschaft, was es mit dir gemacht hat. Ich habe nämlich jetzt gerade ein Déjà-vu gehabt für mich selbst, 7. Oktober und die Wochen danach. Meine Begegnung mit Asaf, meine erste Begegnung dann mit ihm, wo wir gesagt haben, wir müssen reden, wir müssen das in dieser Podcast-Staffel machen. Und wie wir die in der ersten Sendung, Asaf, du weißt es noch, geweint haben. Ich konnte meine Emotionen und jetzt spüre ich genau das, dieses Gefühl von Verlorenheit, von Hoffnungslosigkeit, von Trauer, von Wut, spüre ich bei dir, Sultan. Und das ist jetzt gerade hier ein ganz bewegender Moment. Ich glaube, Asaf, dir geht's nicht anders. Das kommt alles wieder hoch und man merkt so, es ist immer noch ein Trauma. Es ist auch in Israel ein Trauma. Und jetzt sagst du, Sultan, es ist auch für dich ein Trauma. Und ich möchte das gerade hier highlighten in dem Sinn, wie wir alle miteinander darunter leiden. Ich glaube, das müssen viele Menschen hören, was da empfunden wird. Und dass das andere, was auch auf den Straßen passiert, nicht das Normale sein kann, sondern dass wir uns etwas anderes wünschen, nämlich Mitgefühl. Und das spüre ich hier so, obwohl du auch auf einer anderen Seite groß geworden bist. Und natürlich, und das ist das, was wir dann auch, Sultan, und das ist jetzt so meine Rückfrage an dich, nimm uns da doch mal mit hinein, dann wie es dann in der Schweiz war. Du kamst dann zurück von Jordanien und wir hatten kurze Gespräche dann, du erinnerst dich, wo du gesagt hast, hey, das ist gut, was Asaf und du, was ihr da, wie ihr da berichtet, aber dich hat es fast zerrissen. Du hast mir geschildert, so ja, auf der einen Seite bist du mit Christen unterwegs, die alle, sag ich mal so, einseitig pro Israel, auf alle Fälle, ne, das muss man sehen, die Seite. Und dann bist du aber auch mit arabischen Freunden im Gespräch, mit Palästinensern. Du hast da Freundschaften und die sehen das natürlich anders. Auch Christen, ja, sehen es anders, haben nochmal eine andere Perspektive natürlich auf diesen Konflikt und auch vor allen Dingen auf das, was jetzt passieren muss. Ja, da hast du mir damals gesagt, ich weiß gar nicht, du hast es gerade so gesagt, ich kann nicht mehr neutral bleiben, aber für dich selbst war es doch eine riesige Zerreißprobe, oder?
Es ist sehr schwierig, weil ich glaube, dass wie ich Gott begegnet hatte, er hat mir gezeigt, dass es nur er kann die Menschen verändern. Und nicht alle hatten die Chance, die ich hatte, ihm zu begegnen und diese Veränderung zu erleben. Auch diese Liebe auch zu Israel, zu den Juden, zu den Jordanier, aber auch wieder zu meiner Familie, die mich verfolgt und abgestoßen haben, oder? Und wenn ich das sehe, die ganze, ich komme zurück und die, das Problem für mich war es politisch. Erstens, da der Israel da muss reagieren, Hamas versklavt die Palästinenser, nicht attackiert nur die Israel und Zivilisten. Viele Palästinenser leiden unter Hamas, unter dieser Regierung. Christen sind jetzt Minderheit, oder? Sie sind fast so wenige Christen sind in Gaza und die leiden darunter. Aber gleichzeitig für mich zwischen, ich will die Menschen mit Gottes Wort erreichen, ich will die Menschen zu Jesus gewinnen, was ist der einzige Hoffnung? Und gleichzeitig, ich sehe die Unrecht, der passiert und da muss was getan. Die ganze Demonstration, die gehen auf die Straße, beschuldigen Israel für das, weil sie sich verteidigen, dass sie das als Massaker nennen, als wie ist es tatsächlich? Und das ist nicht richtig. Ich sehe die ganze Verblendung auf der Straße, in Demonstrationen in Italien, überall. Und für mich war es Unrecht. Ich will was dagegen machen als Palästinenser, der kennt die Realität dort. Aber gleichzeitig, es wird viele Türen schließen, dass ich Menschen mit Gottes Wort erreichen kann, meine Familie wieder zu Jesus gewinnen kann. Weil ohne dass sie zu dieser Erkenntnis kommen, dann werden sie nie die Wahrheit erkennen, werden sie nie für Israel beten, für die Juden beten oder eine jüdische Mutter als ihre eigene Mutter erkennen oder Schwester erkennen. Weil das habe ich nur bekommen, weil ich ein neues Herz von Jesus bekam. Als egal, was ich gehört habe oder hätte ich dich auch vorher gehört habe, dann werde ich nie zu dem Punkt kommen, wo ich sage, hey, ich liebe Israel, ich stehe. Es hat mich traumatisiert, was da geschah am 7. Oktober und die Tage nachher. Für mich in Mitte zu stehen, zu wissen, da sind Menschen, die brauchen Jesus, aber da sind Dämonen, die anderen Menschen bewegen, Hass und Mord zu üben. Und das war sehr schwierig, ja.
Sultan, denkst du, dass Israel eine Alternative hätte nach dem 7. Oktober, wie es mit dem Gazastreifen macht?
Ich denke nicht, dass es eine richtige oder falsche Antwort gibt, weil eine Stadt muss sich verteidigen, muss seine Bürger schützen. Und ich glaube, wenn der 7. Oktober in irgendeinem anderen Land passiert, dann sie werden viel harter antworten zu reagieren, als das, was in Israel geschah. In Jordanien, wenn ein Jordanier irgendein Attentat macht in Jordanien, da wird die Regierung oder die Polizei sehr hart reagieren auf ihn, auf seine ganze Sippe, wenn sie nicht ihn selber verhaften oder umbringen. Und hier die ganze Welt steht gegen Israel und sie möchten nicht, dass sie ihre eigene Volk schützen. Ich weiß, dass das eigentlich, Israel muss reagieren als eine Stadt, sich schützen, weil das wiederholt sich immer und immer und immer. Und für sie gab es keine andere Alternative. Am Anfang habe ich so gewünscht, dass Israel im Kontakt mit den Nachbarländern kommt. Ich habe mit einer jordanischen Botschaft telefoniert und ich habe dort, hey, kann man nicht da was tun, dass auf der Königsebene mit der Regierung von Israel was tun, dass die arabischen Nationen eingreifen in Gaza und Hamas entwaffnet, statt dass die Juden dort gehen, weil sofort als, weißt du, Israel hat reagiert auf ein Massaker und das ist ihr Recht, aber die ganze Reaktion im ganzen Nahen Osten oder die Welt war es, Juden und Muslime, Juden und Palästinenser, sie haben voll vergessen, was Hamas getan am 7. Oktober. Aber hätte eine jordanische Armee reingekommen mit Kooperation mit Israel, dann werden sie nie sagen Muslime und Juden, sondern sie sagen Araber und Araber. Niemand mischt sich in den Nachrichten zwischen Araber, zwischen Muslime, aber sobald es ist Israel, dann ist es ein Problem. Und das habe ich mir gewünscht. Ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, aber es schien mir, es ist unmöglich, dass die arabischen Nationen das tun werden, weil sie erkennen Hamas. Und sie werden sich nie als Schild für Israel tun. Es gibt keine Antwort, Asaf.
Vielen Dank, Sultan, für deine ehrliche Antwort, auch hier wieder. es zerreißt dein Herz und wir spüren wirklich, und das ist ja wirklich auch Thema unserer vielen, vielen Sendungen gewesen, es ist so kompliziert, es ist so komplex, es gibt keine einfache Antwort. Auch das hat Asaf fairerweise immer gesagt, obwohl er Israeli ist, obwohl er natürlich da, was heißt obwohl, ja, das ist so und da kann man seine eigene Biografie auch nicht verleugnen, aber wir versuchen objektiv zu sein, versuchen, ne, so diese Argumente zu bewegen, aber es klingt nochmal ganz anders jetzt aus deinem Mund und das ist so wichtig jetzt auch für unsere Sendung, deswegen danke, das ist ein sehr, sehr wertvoller Beitrag. Du hast jetzt, kommen wir mal zu dem zur aktuellen Situation. Du hast vorhin erwähnt, Christen in Gaza. Du hast mir erzählt, dass du auch Kontakte dorthin hast. Du kennst dort Personen oder hast du aktuell Kontakt dorthin? Wie geht es ihnen? Du hast gesagt, sie sind dort in der Minderheit. Was berichten sie? Wie ist, ja, nimm uns da doch mal mit rein.
Ja, Direktkontakte in Gaza habe ich nicht, aber ich habe Kontakt zu Leuten, die mit anderen in Gaza in Kontakt sind. Es gibt Christen, die oder auch Menschen, die zu Glauben kommen, speziell nach dem 7. Oktober, das berichtet wird von Menschen, die durch Träume Jesus sehen, die zu Glauben kommen, die sich miteinander treffen, die tun eigentlich, viele Christen versuchen so Menschen zu erreichen, Essen zu geben, so Liebe zu zeigen zu den anderen und die Botschaft weiterzugeben. Es gibt einen Freund, der einen Kreis hat in Gaza, wo sie sich regelmäßig zum Gebet treffen für die ganze Situation, aber auch, dass Menschen zu Glauben kommen. Ich glaube, der Fokus von den Jesu-Nachfolger in Gaza, dass andere Menschen zu Glauben kommen, weil ich glaube, das, was ich weiß, sie wissen es genau, dass sie brauchen Jesus, dass sie ihre Waffe ablegen können, dass ihr Hass weggeht. Ein jemanden, der in Israel lebt, hat mir gesagt, dass früher hat er Frauen geholfen und Kinder, dass sie im Spital kommen zur Behandlung in Israel. Die Frauen melden sich und fragen über den Glauben, fragen über Jesus und oder berichten von Erlebnissen mit Jesus. So, was ich sehe, dass Gott ist am Wirken in Israel, aber klar, sie leiden genau wie alle anderen Palästinenser oder Araber, die in Gaza wohnen wegen dem ganzen Krieg, weil die Zivilisten kommen auch unter das, was geschieht jetzt militärisch in Gaza, oder?
Sultan, wie schätzt du das ein, der Waffenstillstand dauerhaft und noch dauerhafter oder in weiterer Zukunft? Welche Rolle sollte oder würde die Hamas im Gazastreifen in der Zukunft haben? Hält der Waffenstillstand aus deiner Sicht in der jetzigen Konstellation? Und was kann mit der Hamas passieren?
Also ehrlich gesagt, ob es lange hält, wie lange hält, das weiß nur Gott. Und ich glaube, Asaf, du hast schon in der Geschichte gesehen, dass so Sachen wiederholen sich immer wieder. Und ich weiß nicht, ob sogar, wenn man sagt, dass Hamas jetzt nicht mehr existiert, ob die ganze Ideologie nicht mehr da, weil es ist nicht nur, ich glaube, militärisch heißt es, Hamas muss entwaffnet, aber die Menschen, die glauben an diese Ideologie, sie werden immer noch im Gaza befinden und der Konflikt wird immer noch weitergehen. Ich glaube nicht, dass Hamas entwaffnet muss, weggehen, nicht mehr regiert. Ich finde es richtig, aber am Ende liegt tatsächlich das Problem nicht in Hamas selber, sondern in der ganze islamische Glaube, der Hass fordert gegen Juden und Christen und will die Vernichtung von allen Juden auf der Erde. Wenn Mohammed sagt, hey, in den letzten Tagen schreit ein Stein, hey Muslim, komm, hinter mir versteckt sich ein Jude, komm, bring ihn um. Wie kann man denken, dass es politisch gelöst wird? Und jetzt durch die 2 Jahre, die ganzen Kinder, die dieses Traumakrieg erlebt haben, wie kann man das von ihren Köpfen löschen? Weil das wird als Bestätigung gebraucht, dass die Palästinenser mussten die Juden weiter bekämpfen, rächen. Und ich glaube, mein einziges Hoffnung tatsächlich, dass diese Menschen zu Glauben kommen, mein einziges Hoffnung, dass Gott das macht, was in Jesaja 19 sagt, dass seine Pläne auf die Erde kommen. Aber ich hoffe, Und ich bete, dass das nicht wieder zur Eskalation kommt und tatsächlich die Palästinenser oder Araber in Freiheit leben können, dass sie entscheiden dürfen, was zu glauben und was nicht zu glauben. Weil ich glaube, es beginnt bei der Glaube, es beginnt bei ihrem, an welchem Gott glauben sie und auf welchem Buch.
Ja, und du hast uns ja auch erzählt, Sultan, aufgrund deiner eigenen Biografie, du hattest ja auch diese Ideologie, ja, und wie diese Ideologie nur verändert werden kann. Und das ist das ganz große Thema ja auch unserer Sendung gewesen. Asaf hat das auch schon viele Male so erzählt und erwähnt, wie tief drin das sitzt. Und das erleben wir ja auch so. Und da geht es nicht nur um politische Entscheidungen. Vieles ist dann oberflächlich, Makulatur oder wird geregelt, Waffenstillstand, ja. Aber das eigentliche Problem, die Wurzel des Übels, ist damit noch lange nicht gelöst. Und ich glaube, hier sind wir jetzt wieder an einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Jetzt hast du schon fast schon so eine kleine Überleitung gemacht. Asaf, hast du es auch gehört? So dieses, ich glaube, ich würde gerne so in diesem zweiten Teil, das haben wir ja auch gesagt, Sultan, mit dir nochmal ins Gespräch kommen über deine Arbeit. Du hast Thema Versöhnung, Hoffnung schon ganz oft erwähnt. Jesaja 19 fiel jetzt gerade so auch als Stichwort. Und da würde ich gerne überleiten in diesem Teil und dich da auch nochmal ein bisschen vorstellen mit der Arbeit, die du aktuell tust. Denn die steht da auch in einem größeren Zusammenhang und hat damit auch zu tun. Und das passt auch so zu deiner Biografie. Du hast mit einigen Freunden, und ich durfte damals auch involviert sein, vor einigen Jahren den Verein Peacemaker Catalyst gegründet in der Schweiz. Und bist seither als Friedensstifter, so kann man das glaube ich sagen, und Versöhner und Hoffnungsträger unterwegs. Und du sagst selbst, dass du als Palästinenser die Versöhnung durch Jesus erlebt hast. Davon konnten wir gerade dein Zeugnis hören. Und jetzt möchtest du ein Zeugnis der Hoffnung sein. Du bist quasi so ein lebendiges Beispiel, das zeigt, wie es überhaupt möglich ist, dass ein Jude, ein Palästinenser und ein Deutscher hier miteinander am Tisch sitzen und versöhnt miteinander sind und friedlich miteinander sprechen. Und so hat das noch mehr als Symbolcharakter, was wir jetzt miteinander tun. Es ist das, was Gott bewegt hat in deinem Leben. Und jetzt nimm uns doch mal hinein, so in die Zukunft. Also erzähl uns doch mal von deinen Erfahrungen und persönlichen Beispielen, wo du jetzt nicht nur bei dir selbst, davon hast du jetzt schon viel erzählt, Versöhnung erlebt hast, sondern jetzt mit anderen. Also ich weiß von deinen Reiseberichten in Jordanien, ich weiß vom Libanon. Und magst du uns mal erzählen, wie das so ganz praktisch bei dir aussieht?
Es ist so, dass eigentlich so Versöhnung, Friedensstifter, es ist eine Sache, die Gott tun muss. Da ich kann erzählen, ich kann da sein, aber das ist ein Werk, der Gott im Herzen tun soll. Und wenn es nicht tut, dann wird es nicht zustande kommen. Ich habe erzählt vor diesem Podcast, dass ich nach Israel reiste, und kurz vorher hatte ich einen Jordanier bei mir zu Hause und ich erzählte von, dass ich plane, nach Israel zu reisen, und er sagte, hey, ich wünsche mir mal, dorthin zu gehen. Er ist Ex-Muslim und sein Traum, genau wie mein Traum, vor dem Klagemauer zu kommen und zu Gott zu beten. Und dann hat er mir erzählt, dass er, als er in Jordanien war, in einer Kirche in der Anbetungszeit, sah er plötzlich, wie er vor der Klagemauer steht und Jesus anbetet. Und das war eine Vision für ihn. Und seitdem hat er der Sehnsucht, nach Jerusalem zu gehen und Jesus vor den Klagemauer anzubeten. Und das was wie Jesus Menschen verändert. Ich war in Jordanien und dann eingeladen in eine Konferenz. Und da plötzlich der Leiter sagt, hey, kannst du uns deine Geschichte erzählen? Und vorher habe ich entschieden, ich werde das nie tun. Und dann plötzlich habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Ich ging vorne und ich habe gefragt, wie viele Jordanier da sind und wie viele Palästinenser. Und so eine Frage darf man nicht stellen in Jordanien, weil der Hass und der Wut, oder es gibt so Potenzial mit so einer Frage, dass plötzlich Menschen aufeinander losgehen, sogar in der Kirche. Und tatsächlich haben die Leute ihre Hand gestreckt. Und dann habe ich gesagt, ey, als ich Muslim war, habe ich Juden und Jordanier gehasst. Und dann habe ich erzählt kurz mein Zeugnis, wie Gott mein Herz verändert gegenüber den Juden. Und dann plötzlich die Offenbarung, was die Palästinenser gegenüber Jordanien gemacht haben. Und dann haben wir gebetet. Ein weiser Mann war da, der sagte, lass uns jetzt zusammen beten, bevor wir weitermachen. Und da plötzlich kamen die Geschichten. Der Leiter dort sagte, hey, ich habe die Palästinenser haben der Mann meine Cousine oder Tante umgebracht. Und er begann zu heulen. Eine andere Frau sagte, ich habe so viele palästinensische Freunde, aber ich bete nie für Palästinenser. Ich kann für Palästinenser nicht beten. Und sie sind alle in einer Gemeinde. Oder einen anderen, der sagt mir es nachher, der hat so geheult, er sagt, ich habe meine Mutter vor einer Woche gesagt, ich hasse Palästinenser. Und seine Mutter sagt ihm, ich bin einer. Und er sagt, ich weiß es nicht, aber so tief die Bitterkeit. Und wir haben so einen Durchbruch erlebt. Und speziell dieser junge Mann, Gott hat ihm gerufen, unter Palästinenser zu arbeiten. Er hat mir später erzählt, ein paar Monate später, wie Gott ihm zu Palästinenser geführt, ihnen von Jesus zu erzählen, aus Jordanien. Und so durch den eigenen Zeugnis eine Plattform zu schaffen, dass das möglich und das, was Gott tun will und anerkennen, was wir für Fehler getan haben und den Prozess für Jordanien zu beten, aber auch für Israel und wie Vergebung eigentlich in unser Leben Segen bringt.
Sultan, du bist ja Sprecher, auch ein Sprecher bei Bible Tunes für den arabischen Podcast Rihla Ma Allah. Und du gehst da genau auf in einer Staffel auf Jesaja 19 und wir haben das hier vorbereitet. Ich möchte euch vorlesen für zum Gunsten aller, die das nicht sofort abrufen können. Ich lese vor. In dieser Zeit wird eine Straße von Ägypten nach Assyrien führen. Die Assyrer und Ägypter besuchen einander und dienen gemeinsam dem Herrn. Israel ist dann der Dritte im Bunde. Ein Segen für die ganze Erde. Der Herr, der allmächtige Gott, wird sich diesen Völkern zuwenden und sagen, ich segne euch Ägypter, ihr seid mein Volk. Ich segne euch auch Assyrer, ich habe euch geschaffen. Und ich segne euch Israeliten, ihr gehört zu mir. Sultan, was bedeutet dieser Text für dich? Wie betest du für die Menschen im Nahen Osten? Und für was betest du konkret? Kannst du uns ein paar Tipps und Hilfestellungen geben?
Für mich, diese Versen sind der Hoffnung eigentlich für den Nahen Osten, für den ganzen Konflikt zwischen Araber und Juden, Palästinenser, dass Gott Versöhnung schaffen wird und Gott diese Einheit, Segenstraße bauen wird in Assyrien, die ganze eigentlich Jordanien, Syrien bis zu Armenien, diese Straße und Bund machen mit Israel und mit Ägypten. Und ich finde es spannend, dass alle Versen vor dieser Versen, die du gelesen hast, Asaf, sprechen über Ägypten, wie Gott Strafen über Ägypten bringen werde, aber wie die Ägypter Buße tun und umkehren zu Jahwe und beginnen sogar Hebräisch zu sprechen, Altare für Gott aufzubauen, was ist unvorstellbar und das ist nie passiert vorher in der Geschichte. Es gibt arabische Christen, die sagen, nein, das ist schon vorher. Es wird nicht kommen in Zukunft, aber das stimmt nicht. Es gab nie in der Geschichte. Und dass Ägypten umkehren zu Jahwe und Buße tun für alte Götter, die sie angebetet haben, das ist der Hoffnung für den Nahen Osten. Es gibt noch was Spezielles in Jesaja 9, ab 7 sagt Jesus, ich reiße ihnen die blutigen Fleischstücke aus dem Mund und bereite ihnen ihren abscheulichen Opfermahlzeiten ein Ende. Durch die überlebenden Philister dürfen sich zu meinem Volk zählen und werden dann als Sippe im Stamm Juda gelten. Ja, Ekron wird in mein Volk aufgenommen wie damals die Jabusiter. Das Gottesplan, er hat Israel ausgewählt, er hat die Juden, er liebt sie, sein Bundversprechen für Israel sind immer noch da, aber er sagt, das ist, hey, die Nationen haben einen Platz auf meinem Tisch und er wird sein Königreich in Jerusalem, in Israel beginnen und dann wird die ganze Nationen im Nahen Osten miteinander nehmen. Und hier besonders die Ägypter, die Jordanier, die Syrer, die Libanese, alle werden Teil von dieser Segen. Und das ist was, was ich warte. Und ich bete, dass das tatsächlich zustande kommt, dass auf die ganze Nationenebene, weil das sehe ich und erlebe ich. Weißt du, wir waren in den Emiraten, wo Jude waren und waren Leute aus Libanon, aus Jordanien, aus Ägypten. Wir haben zusammen Anbetungszeit gehabt. Wir haben zusammen geweint, Buße getan. Und das war nach dem 7. Oktober. Und wir haben miteinander einfach zu Gott einfach geschrien, Gott, mach das, dass wir öffnen die Türen, weil wir haben gesehen, dass der 7. Oktober als Angriff auf Gottes Wirken in den Nahen Osten, weil wir haben in Harmonie Gott gesucht und gebetet für eine Erweckung und dass das tatsächlich in unserer Zeit passiert. Und dann kommt der 7. Oktober und die ganze Grenze sind plötzlich geschlossen. Plötzlich war es nicht möglich für die Juden nach Jordanien zu kommen. Sie waren in Gefahr. Wir könnten das nicht mehr führen. Und wussten wir, dass Gott dieser Angriff auf dein Planen, Jesaja 19, wo wir das träumen, dass es bald immer mehr größer wird. Wir möchten, dass das aufhört. Und ich weiß nicht, wie du das, Asaf, siehst, aber in dem Alten Testament, Gott sagt über den Thron von David, das ist sein Thron, das ist sein Königreich. Jerusalem ist seine Stadt. Und er wird der Sohn Nachkommen David für Ewigkeit dort sitzen. Und wer ist der Nachkommen? Für mich als Jesus, der kommt und regiert mit Gerechtigkeit und das speziell da in, ich muss das mal in Zacharia 14 ab 16 sagt ab 16, dennoch werden von den Feinden, die gegen Jerusalem gekämpft haben, einige überleben. Sie werden jedes Jahr gemeinsam nach Jerusalem ziehen und dort das Laubhüttenfest mit zu feiern und den allmächtigen Gott als ihren Herr und König anzubeten. Wenn aber irgendein Volk nicht nach Jerusalem kommt und den Herrn verehrt, wird auf sein Land kein Regen fallen. Und dies gilt für die Ägypter genauso für alle übrigen Volkern. Gott wird sein Königreich in Jerusalem bauen und das ist der Wunsch von uns. Ich habe dieses Buch, was ich mal gemacht habe oder gelesen habe, als ich der Autor begegnet, habe ich ihm gesagt, wie kannst du sowas wagen, auf dein Buch zu schreiben? Ich lebe für die Erfüllung von Jesaja 19. Und er sagt, für was lebst du? Ich habe ihm gesagt, ich lebe, dass Menschen zu Glauben kommen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und er sagt, Sultan, dann verstehst du die ganze Geschichte nicht. Das ist das Top, wenn Gott sein Königreich baut hier in Jerusalem, in Israel, Nahen Osten und Jesaja 19 zur Erfüllung kommt, dann müssen wir uns nicht mal Sorge machen, weil er regiert mit Gerechtigkeit und das ist das Ende. Und hier erweckte er mein Interesse, die Bibelstellen zu lesen und zu beten für den Nahen Osten, nicht nur für Israel, für die Völker herum, dass die Gott die Blindheit wegnimmt, dass sie erkennen, dass Jahwe ist der wahre Gott und Jesus ist unser Retter und dass sie zurück zu Jesus kommen und beginnen zu segnen. 1. Mose 12 sagt, wer segnet Abraham und sein Nachkommen wird gesegnet, aber der zweite Teil für dich verflucht wird verflucht. Und das, was wir tun im Nahen Osten, jede Woche und sogar nach jedem Gebet von der Moschee, sie verfluchen Israel und sie wünschen, dass die Frauen verwitwet werden, die Kinder. Und das bringt nur Fluch. Und ich glaube, dass das ist, wenn wir beten, dass wir beten, dass Gott die Augen öffnet von den Arabern, von den Ägyptern, dass Gott Jesaja 19 schneller macht. Wir möchten es in unserer Lebenszeit sehen. Politische Lösungen, sie bleiben nicht ewig. Aber wenn unser König da kommt und die Menschen umkehren zu ihm, dann werden wir die Israel nach dem Osten sehen, die als Vorbild für die ganze Welt sein, speziell mit Ägypten. Ägypten wird einfach ein Vorbild. Gott zeigt Ägypten als Beispiel, wenn Ägypten nicht kommt, dann werden sie auch keinen Regen haben. Alles, was ich mit Ägypten mache, werde ich es mit euch machen, wenn ihr nicht umkehrt und zu mir einfach Buße tun und an mich glaubt und Altar in euren Nationen für mich baut. So die Gebet, dass die Gemeinde, auch die Christen stehen, nicht politisch sich zu positionieren, sondern geistlich. Wir brauchen Israel zu segnen. Wir brauchen zu beten, dass die Zivilisten geschützt werden und Lösung gefunden wird. Aber mehr dass wir beten, dass Gottes Plan in Jesaja 19 passiert im Nahen Osten, weil das wird die ganze Welt segnen. Was den 7. Oktober passiert, hat die ganze Welt verändert. Nicht nur Israel oder Asaf, Deutschland, Kanada, überall Demonstrationen, Universitäten sind verändert worden, die ganze Politik. Aber wenn diese Nationen zusammenkommen und Gottes Segen wirklich dort kommt, dann hast du eine ganz andere Welt.
Ich sehe deine Augen, wie sie strahlen, wenn du sprichst. Und die Freude und deine Zuversicht und Hoffnung, das ist sichtbar an deinem Gesicht. Das steckt auch an. Und währenddessen geht mir durch den Kopf dein Nachname. Dein Nachname verrät schon deine Herkunft. Also wer Arabisch nicht kann und Israel und die palästinensischen Autonomiegebiete nicht kennt, er hört es nicht raus, aber bei mir sofort. Ah, Sawahre, das ist am Rande von Südost-Jerusalem, unterhalb vom Herodium, wo Herodes begraben wurde. Das sieht man von oben. Ich kenne das ganz gut. Ich weiß auch, ich habe dich ja gefragt, wo die anderen Sippen herkommen. Und du hast mir erzählt, Jabal Mukabbar. Für dich alles Namen von Erzählungen?
Genau.
Von den Eltern, Großeltern, das Erbe. Und du kennst die nur vermutlich von Google Maps, so direkt vor Ort. Kannst du gar nicht hin.
Nein.
Und ich, der Jude, ein Sohn von ungarischen Migranten, in Israel geboren, aufgewachsen, ich kenne diese Orte ganz gut. Ich könnte dir sogar zeigen, wo man ein gutes Knaffe dort kauft, was du und deine Frau uns bei euch zu Hause homemade serviert habt. Es ist irgendwie schräg. Das ist schon absolut abnormal, dass du gar nicht das Beet deiner Wurzeln sehen kannst. Und du träumst ja von der Klagemauer, davor zu stehen und zu beten. Das ist eigentlich gar nicht so ein komplizierter Traum. Und ich träume von Hummus in Damaskus und von Arak Zahlawi in, wer das nicht kennt, das ist hochprozentig, in Beirut. Und deswegen mache ich einen Vorschlag, eine Vision. Wir buchen, wenn es eines Tages möglich ist, buchen wir Gabelflüge. Wir fliegen nach Beirut, fangen mit dem Arak an, 2-3 Gläschen oder auch mehr, ziehen weiter nach Damaskus, dort essen wir guten Hummus, dann zeigst du mir, in Jordanien darf ich auch kenne ich schon, du zeigst mir aber die Stationen deiner Kindheit und Jugend. Und wir schließen ab über Sawahre und Jabal Mukabbar an der Klagemauer, wo du frei beten kannst. Und das dokumentieren wir und wir nennen die Dokumentation Jesaja 19.
Wow. Ich habe hier gerade, liebe Hörerinnen und Hörer, seid ihr noch dabei? Ich hoffe es sehr. Ich habe hier, das ist ein ganz heiliger Moment hier gewesen. Ich habe große Ehrfurcht, Sultan, von dir. Das war eine Predigt. Das war eine Vision. Und Asaf, für deine Art, das ganz praktisch und pragmatisch auf den Punkt zu bringen, das liebe ich so an dir. Und ich habe nur einen Gedanken. Ich will unbedingt dabei sein, wenn ihr, das müsst ihr mir versprechen.
Dann bist du der Dritte im Bunde.
Ich bin der Dritte im Bunde, ja bitte. Also das will ich miterleben. Das wäre für mich auch ein Traum. Sultan, Asaf, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Wir müssen so langsam landen. Es war so wertvoll, deine ganzen Berichte, Sultan, dein ehrliches Herz, deine Offenheit, deine Antworten, wo du auch manchmal sagst, ich weiß nicht, da habe ich auch keine Lösung, aber Gott hat eine Lösung. Und du hast uns immer wieder auf diese Ebene gebracht und das tut so gut. Wir haben das selten so stark gehabt in unseren Sendungen, aber für heute war uns das wichtig. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch mein Statement ist, wenn ich das höre, so Jesaja 19, wenn ich dich reden höre, Sultan, dann wächst in mir der Glaube daran, dass es wahr. Ich meine, unter Theologen wird da immer gestritten. Ja, wird das im tausendjährigen Reich sein? Wird das im Himmel? Im Himmel wird das dann irgendwann mal sein. Aber du, und da danke ich auch dir, Asaf, ihr habt das jetzt auf den Boden gebracht und gesagt so, nein, es kann schon jetzt im Kleinen anfangen. Und das ist auch so. Da ist Jesaja 19 hier und da schon Realität. Und das muss aber auch noch ja, wachsen. Und so habe ich wirklich auch den Glauben heute wieder neu bekommen und diese Vision vor Augen, dass Gott und nur, und da sind wir uns, glaube ich, alle drei einig, nur Gott selbst kann das lösen und kann seine eigenen Verheißungen, die sind ja von ihm, überhaupt erfüllen. Wie das gehen kann, wow, da sind wir alle sehr, sehr gespannt. Sultan, du hast dich nochmal gemeldet, du hast noch ein Abschlusswort.
Ich weiß nicht, wer von euch Chinesisch lesen kann.
Keiner.
Keiner.
Du zeigst uns jetzt gerade ein chinesisches, was ist das, eine Holztafel?
Holztafel und ist geschrieben auf Chinesisch, bring sie zurück. Ich hatte diese Begegnung mit Gott ein paar Monate vor 7. Oktober und ich habe im Gebet gesehen, wie ich die Juden rufe, dass sie zurück nach Israel kommen von der ganzen Erde. Und ich spürte, wie Stimme von draußen sagt, du verrätst uns. Wir möchten sie los und du willst, dass sie zurückkommen. Und ich habe weiter gebetet und geweint. Und dann habe ich gesehen, wie ein Jordanier, ein Libanese, ein Jude und ein Palästinenser stehen Hand in Hand vor der Klagemauer und rufen, Jesus, komm zurück, dein Braut ist bereit. Und das war im Mai 2023. Und dann gehe ich nach Schottland und Gott macht weiter. Und dann höre ich die ganze Zeit so dieses Satz in mein Herz, bring sie zurück, bring sie zurück. Und dann wollte ich was auf dem Holz schreiben und Gott sagt, mach es auf Chinesisch. Und ich habe nicht verstanden, warum Chinesisch. Und dann der Leiter von diesem Haus hat gesagt, hey, die eine von den zwei Ländern, die Juden aufgenommen haben nach dem Holocaust, war China. In China gibt es über 20.000 Juden, die aufgenommen wurden und das findet man im Internet. Und begann ich das, bring sie zurück, bring them back, überall zu schreiben, auf meine Kreditkarte. Und dann war ich auf diese Reise im Januar, ein paar Monate nach dem 7. Oktober. Und dann wollte ich bezahlen und mein Ägypter Begleiter sieht was auf meinem Visakarte und dann liest er das und sagt, ja, okay, ja, ja. Und es hat mich irritiert. Was meinst du? Okay. Hast du was verstanden? Ja, ja. Was hast du verstanden? Ja, bring sie zurück. Das ist über den Geiseln in Gaza. Und da habe ich ihm gesagt, das stimmt nicht. Und da plötzlich für mich so ein Licht geht in meinen Kopf. Ja, tatsächlich. Die ganze Welt, die Israel lieben und die Juden lieben, die Menschen, die mit der Vernunft unterwegs, die sagen, bring sie zurück. Und viele beten, Juden, Christen, dass sie zurückgehen, aber ein paar Monate vorher, Gott sagt mir, dass alle Juden mussten zurückgehen, für meinen Plan zur Erfüllung zu kommen. Alles mussten zurückgehen. Und da plötzlich ist es prophetisch, dass das, was die Geißel, was in nach dem 7. Oktober passiert, ob es eigentlich die ganze Welt, die für Israel beten, sie beten für die Geißel, dass sie zurückkommen. Aber ich glaube, Asaf, Detlef, dass das Teil Gottes Plan, dass alle sich mobilisieren zu beten, dass die Juden zurück nach ihrem Heimat, damit Gottes Plan für Jesaja 19 dann später zur Erfüllung kommt. So ist es nicht nur ein schöner Traum, sondern für mich war es nicht alte Texte, sondern ich habe auch Begegnungen mit Gott betreffend, dass es ist sein Plan für unser Nahen Osten, für die ganze Welt. Ja, ich musste das mitteilen, weil das wird tatsächlich geben, dass wir in all diese Länder reisen können und in Jesu Namen unsere Zeit mit Freiheit und dass wir aufgenommen werden, sogar bei den lokalen Libanesen aufgenommen und dass sie uns dieser Arak servieren sollen. Asaf in Damaskus durch auch Menschen eingeladen zu Hummus und Israel, das was in Vision war, dass wir sagen, hey Gott, komm zurück, wir sind bereit.
Dazu, lieber Sultan, lieber Asaf, kann ich nur Amen sagen. Das kommt aus dem Hebräischen, ihr kennt das alle. Da steckt das Wort Emuna drin, was mit Glaube auch zu tun hat. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Amen, wir glauben, dass Gott das tun kann. Sultan, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Sendung. Das war eine ganz besondere Sendung für uns drei. Das kann ich, glaube ich, sagen. Es war eine Riesenfreude. Ich habe zwischendurch viele, viele Tränen in den Augen gehabt. Ich glaube, jeder von uns hatte das, weil es auch sehr bewegend war. Und danke für dein Herz, für die Zeit, die du dir genommen hast. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, ihr konntet heute auch ganz viel mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt an Sultan, wenn ihr mehr wissen wollt, geht mal auf die Seite peacemakercatalyst.org. Was ist das, Sultan? Org oder?
peacemakerscatalyst.org.
Genau, da findet man auf alle Fälle wertvolle Informationen über deine Arbeit. Dann aber auch der arabische Podcast bei BibleTunes, den du noch weiterhin machst. Da gibt es bald dann auch Veränderungen. Davon werden wir hören. Ja, vielen Dank. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden. Schreibt eine E-Mail an kontakt@bibletunes.de und dann werden wir Sultan informieren und er kann darauf antworten. So kann das hier auch noch ein bisschen weitergehen. Wir müssen jetzt für heute Schluss machen, sagen aber Asaf und ich melden uns sicherlich wieder mit weiteren Updates aus Israel, aus Gaza. Hält der Waffenstillstand? Das bleibt alles spannend. Wir werden auch aktuell weiter berichten. Und an dieser Stelle jetzt ganz zum Schluss noch 2, 3 Sätze in eigener Sache. Ihr wisst, und das machen wir ganz selten, seit 2 Jahren machen jetzt Asaf und ich diese Sendung in hoher Qualität. Trauma des 7. Oktober, Fokus Israel. Und das Ganze finanziert sich durch Spenden. Wir haben, glaube ich, vor längerer Zeit mal darauf hingewiesen und einfach diese Bitte an euch, wenn du eine Hörerin, Hörer von Fokus Israel bist, wenn du vieles rausziehst an guten Informationen, wenn dir diese Staffel gefällt, dann hast du die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Einfach auf bibletunes.de gehen. Dort hast du Möglichkeiten, das Spendenkonto zu finden und reinzuschreiben, Unterstützung oder Spende für Fokus Israel, damit diese wertvollen Sendungen, so wie heute und so wie in den letzten Wochen, weitergehen können. Auch in Zukunft, auch für 2026. Und wir hoffentlich mehr und mehr berichten können von der Hoffnung, von der wir heute gehört haben, die sich mehr und mehr erfüllt. In diesem Sinne sagen wir miteinander auf Wiedersehen und bis demnächst.